Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied den ersten Teil des zweiten Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 2 – Die Heilszeiten der Bibel. Die Bibel hat eine in sich strukturierte Einteilung, die beim Lesen oder Auslegen des Wortes Gottes beachtet werden sollte. Sie unterscheidet verschiedene Heilszeiten. Dies ist für die Beurteilung des prophetischen Wortes von großer Bedeutung. Das griechische Wort für Heilszeit, Oikonomia, hat folgende Bedeutungen: Managen, regeln, verwalten oder auch teilen bzw. aufteilen. Die Bibel nennt in 2. Petrus 2, Vers 5 die Zeit vor der Sintflut die alte Welt oder auch die damalige Erde in 2. Petrus 3, Vers 6. Die Zeit nach der Sintflut wird die jetzigen Himmel und die Erde genannt in 2. Petrus 3, Vers 7. Jede Heilszeit hat ihre eigenen Regeln bzw. Grundlagen. So ist beispielsweise die Zeit des Gesetzes nicht mit der Zeit vor dem Gesetz, auch nicht mit der Zeit des derzeitigen Gnadenzeitalters zu vergleichen. Deshalb müssen unsere Kinder heute nicht mehr beschnitten werden. Wir müssen nicht mehr den Sabbat halten und auch nicht zwingend auf Schweinefleisch verzichten. In der Bibel sind 7 verschiedene Heilszeiten deutlich erkennbar. Erstens, das erste Heilszeitalter, die Zeit der Unschuld, die Zeit des Paradieses bis zum Sündenfall. Zweitens, das zweite Heilszeitalter, die Zeit der Selbstbestimmung, die Zeit des Gewissens bis zur Sintflut. Drittens, das dritte Heilszeitalter, die Zeit der Verwaltung durch den Menschen. Das ist die Zeit von Noah bis Abraham. Viertens, das vierte Heilszeitalter, die Zeit der Patriarchen. Das ist die Zeit von Abraham bis Mose. Fünftens, das fünfte Heilszeitalter, die Zeit des Gesetzes. Damit ist die Zeit von Mose bis Pfingsten gemeint. Sechstens, das sechste Heilszeitalter, die Zeit der Gnade. Dieses ist die Zeit der Gemeinde seit Pfingsten. Siebtens, das siebte Heilszeitalter, die Zeit des Königreichs. Damit ist die Zeit des tausendjährigen Reichs nach der Trübsal gemeint. Der Dispensationalismus. Das Wort Dispensationalismus entstammt dem lateinischen Dispensatio und bedeutet Einteilung, Abwiegen oder Verteilen. Der Dispensationalismus gründet sich auf die biblische Tatsache, dass das Wort Gottes selbst eindeutig unterschiedliche Zeitepochen lehrt. Es ist also keine menschliche Erfindung. Die nachfolgenden Bibelstellen belegen dies. So lesen wir in Matthäus 28, Vers 20: Lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. 1. Korinther 2, Vers 8: Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. 1. Korinther 10, Vers 11: Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Epheser 1, Vers 21. Über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Epheser 2, Vers 7. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, in Jesus Christus. 1. Timotheus 1, Vers 17. Dem Könige der Zeitalter aber, dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hebräer 1, die Verse 1 bis 2. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Überdies ist es wichtig, die verschiedenen Bücher der Bibel zu unterscheiden. Alles ist Wort Gottes und durch seinen Geist inspiriert. Die Bibel ist jedoch auch ein Lehrbuch, bei dem es Regeln zu beachten gibt. Das Alte Testament dient zur Vorbereitung der Erlösung. Die Evangelien sind die Ausführung der Erlösung. Die Apostelgeschichte ist die Verkündigung der Erlösung. Die apostolischen Briefe dienen zur Erklärung der Erlösung. Die apostolische Lehre in den Briefen löst die zeitbegrenzte Gegenwart der Apostel ab und ist für die Gemeinde verbindlich. Die Offenbarung ist die Vollendung der Erlösung. Wir sollten auch nicht ignorieren, dass es im Neuen Testament zwei Übergangsbücher gibt. Erstens die Apostelgeschichte, in der das Evangelium von den Juden auf die Gemeinde übergeht, die aus Juden und Heiden besteht. Zweitens die Offenbarung, in der das Heilshandeln Gottes von der Gemeinde wieder auf das Judentum übergeht. Die Bibel legt nicht umsonst so viel Gewicht auf die rechte Teilung der Schrift. In 2. Timotheus 2, Vers 15 lesen wir: Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt oder in gerader Richtung schneidet. Paulus vergleicht den Umgang mit dem Wort Gottes mit der Arbeit eines Facharbeiters. Ein Maurer zum Beispiel muss darauf achten, dass seine Arbeit den Regeln der Architektur entspricht. Er darf nicht einfach nach Lust und Laune mauern, sonst müsste er sich am Ende seiner Arbeit schämen. Das Nichtbeachten der Heilszeiten kann fatale Folgen haben, weil man zwischen Israel, der Gemeinde und den Nationen keinen biblischen Unterschied mehr machte. 1. Korinther 10, Vers 32 und Apostelgeschichte 15, die Verse 14 bis 17, konnte die Ersatztheologie aufkommen. Die Gemeinde wurde an Israels Stelle gesetzt. Das wiederum hatte zur Folge, dass die Juden ausgerechnet in christlichen Ländern arg bedrängt und verfolgt wurden. Durch das Nichtbeachten der Tatsache, dass die apostolische Zeit und Vollmacht einzigartig ist, entstanden manche Irrlehren. Demnach müssten heute noch die gleichen Zeichen und Wunder geschehen wie damals. Hebräer 2, die Verse 3 bis 4. Und nur aus diesem Irrtum heraus konnte auch die Lehre entstehen, dass es heute noch Apostel gäbe. Die Apostel waren jedoch nur für die Grundlage der Gemeinde eingesetzt worden. Epheser 2, Vers 20. Durch das Nichtbeachten des Unterschieds zwischen altem und neuem Bund kam es in der Kirche so weit, zwischen Geistlichen und Laien, zwischen Priestern und Mitgliedern zu trennen. Man lehnte sich an die Priesterschaft des Alten Testaments an und übersah, dass nach neutestamentlicher Lehre alle wiedergeborenen Christen Priester sind, nach Offenbarung 1, die Verse 5 und 6, sowie Offenbarung 5, Vers 10. Kirchen wurden wie Tempel gebaut. Priester kleideten sich wie die aaronitischen Hohenpriester des Alten Bundes. Man räucherte und besprengte dieses und jenes mit Weihrauch, ähnlich wie man es im Alten Testament mit Blut oder Räucherwerk tat. Dies alles hinderte die Gemeinde Jesu letztlich nur daran, geistlich vorwärts zu kommen und sorgte für Trennungen innerhalb der Gemeinde. Es gab keine Bruderschaft mehr, wo sich jeder persönlich dem Wort Gottes verpflichtet wusste, und keine biblische Leitung durch Ältestenschaft. Durch das Nichtberücksichtigen der verschiedenen Heilszeitalter sind manche Christen und Gemeinschaften einer falschen Gesetzlichkeit verfallen. Sie beachteten nicht, dass das Gesetz zeitlich begrenzt war. 2. Korinther 3, Vers 11, Epheser 2, Vers 15 und 16 und Hebräer 8, Vers 13. Das bedeutet nicht, dass die Gemeinde Jesu gesetzlos ist, denn sie steht unter einem neuen Gebot. Vergleichen Sie dazu zum Beispiel Johannes 13, Vers 34 oder Johannes 15, Vers 12. Das Nichtbeachten der biblischen Unterschiede führte dazu, dass man die Entrückung und die Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit durcheinanderbringt. Und weil man den Blick für Israels Zukunft verlor, wurde die Wiederkunft Jesu ans Ende des tausendjährigen Reiches auf den jüngsten Tag verschoben. Durch das Nichtbeachten der Heilszeiten wird vieles vergeistigt, obwohl die Bibel etwas anderes lehrt. So glaubt man nicht mehr an ein buchstäbliches zukünftiges Königreich Jesu auf Erden. Die Offenbarung wird demzufolge rein symbolisch ausgelegt. Auch das sogenannte Wohlstandsevangelium entspringt einem falschen Verständnis des Wortes Gottes, weil man die Unterscheidung der Lehre nicht beachtet. Aber auch für das persönliche Glaubensleben ist die Unterscheidung sehr wichtig. Viel Not ist nur deshalb entstanden, weil man gewisse Bibelverse verkehrt anwendet. So ist beispielsweise zu beachten, dass die für Israel bestimmten Segnungen in erster Linie irdisch ausgerichtet sind. 5. Mose 28, Vers 2. Die Verheißungen an die Gemeinde hingegen sind geistlich-himmlischer Natur. Epheser 1, Vers 3. Einem Kind Gottes, das dem Herrn gehorsam ist, ist nicht unbedingt Reichtum oder ein langes, gesundes Leben verheißen, wohl aber geistliche Segnungen. Der Bibelvers aus 2. Korinther 1, Vers 20, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns, bedeutet nicht unbedingt, dass wir beliebig alle Verheißungen auf uns anwenden können. Vielmehr besagt er, dass alle Verheißungen in Jesus ihre Erfüllung finden, sowohl die Verheißungen für Israel als auch diejenigen für die Zukunft der Nationen und für die Gemeinde. Selbstverständlich wendet der Heilige Geist auch Bibelverse des Alten Testaments, zum Beispiel der Psalmen oder anderer biblischer Bücher, auf uns persönlich an, um uns dadurch zu trösten, zu ermahnen oder zu ermutigen. Manchmal kann ein Wort Gottes perfekt auf unsere Lebenssituation zugeschnitten sein. Aber das darf nicht verallgemeinert werden. Nicht alles in der Bibel spricht von uns, wohl aber alles zu uns. Ein Beispiel: König David musste zu seiner Zeit noch beten: Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Psalm 51, Vers 12 und 13. David hatte das Beispiel Sauls vor Augen, von dem der Geist des Herrn gewichen war. 1. Samuel 16, Vers 14. Für die Gemeinde Jesu gilt heute etwas anderes. Wir lesen in Johannes 14, Vers 16 und 17. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wenn Kinder Gottes beten, Herr, nimm bitte den Heiligen Geist nicht von mir weg, dann beten sie ein falsches Gebet, gegründet auf eine biblische Aussage, die zu einer anderen Zeit galt. Wir können als mit dem Geist Gottes versiegelte, wiedergeborene Menschen den Heiligen Geist betrüben bzw. dämpfen, nach Epheser 4, Vers 30. Aber wir können ihn nicht verlieren. Daher muss unser Gebet ein anderes sein. Der bekannte Bibelausleger John F. Walford sagte: Bei der Betrachtung des ganzen Zeugnisses der Bibel ist es fast genauso wichtig für den Gläubigen, der den Willen Gottes tun will, das zu erkennen, was nicht auf ihn zutrifft, wie das zu erkennen, was für ihn gilt. Und der Reformator Martin Luther schrieb in seiner Schrift Unterweisung, wie sich Christen in Mosen sollen schicken, selbst: Es ist alles Gottes Wort, wahr ist es, aber Gottes Wort hin, Gottes Wort her. Ich muss wissen und Acht haben, zu wem das Wort Gottes geredet ist. Man muss mit der Schrift säuberlich handeln und fahren. Man muss nicht allein ansehen, ob es Gottes Wort sei, sondern vielmehr, zu wem es geredet sei, ob es dich treffe oder einen anderen. Das erste Heilszeitalter, die Zeit der Unschuld, die Zeit des Paradieses. In 1. Mose 1 bis 3 beschreibt die Bibel die sogenannte Zeit der Unschuld oder auch des Paradieses. Es handelt sich hierbei um die Zeit von der Erschaffung des Menschen bis zum Sündenfall. Deutlich unterscheidet sich diese von allen anderen danach. Nie wieder gab es eine Periode innerhalb der Menschheitsgeschichte, in der Gott so gehandelt hätte. Für die Zeit im Paradies zeigt die Bibel einige besondere Kennzeichen auf. Es war eine Zeit ohne Sünde, eine Zeit der unmittelbaren Gemeinschaft und Kommunikation mit Gott. 1. Mose 1, die Verse 27 und 28, sowie 1. Mose 3, Vers 8. Innerhalb der Schöpfung herrschte Frieden. 1. Mose 1, die Verse 29 und 30. Die Bedingungen zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Mensch sowie zwischen Mensch und Natur waren ideal und harmonisch. Es war eine Zeit, in der alles sehr gut war, sagt 1. Mose 1, Vers 31. In dieser Zeit gab Gott den Menschen nur ein einziges Gebot. Wir lesen davon in 1. Mose 2, die Verse 16 und 17. Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Das Versagen des Menschen. Doch dieses eine Gebot hielt der Mensch nicht ein. Es kam zum Sündenfall. Wir lesen in 1. Mose 3, Vers 6: Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Das Versagen blieb nicht ohne Folgen. Der Tod trat ein, noch am selben Tag geistlich und später auch physisch. Kein Mensch würde mehr als ein Alter von 1000 Jahren erreichen können. Nach 2. Petrus 3, Vers 8 kommt diese Zeitspanne einem Tag Gottes gleich. Vergleichen Sie dazu 1. Mose 2, Vers 17 sowie Kapitel 3, Vers 19. Das Gebären sollte fortan von Schmerzen begleitet sein. 1. Mose 3, Vers 16. Gott verhängte einen Fluch über den Erdboden und das Geschöpf. 1. Mose 3, Vers 17 bis 19. Und der Mensch verlor die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott. 1. Mose 3, Vers 22 bis 24. Satan gewann nun Macht über den Menschen. Vergleichen Sie dazu Epheser 2, Vers 2, Epheser 6, Vers 12, 2. Korinther 4, Vers 4, Kolosse 1, Vers 13 sowie 1. Johannes 3, die Verse 1 und 8. Und Gott kündigte bereits das Gericht über Satan an in 1. Mose 3, Vers 15. Gottes hervorleuchtende Gnade. Gott gab den Menschen in seiner unendlichen Liebe nicht auf. Er verhieß einen Erlöser. Wir lesen in 1. Mose 3, Vers 15: und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Zwei Menschheitslinien würden sich entwickeln. Der Same der Schlange und der Same der Frau. Ein Same ist das Reich Satans, der andere das Reich Gottes. Eine Linie ist die des Kain, die andere des Abels, später Seth. Gegensätzlich auch der Same Lamechs und der Same Jesu. Vergleichen Sie dazu 1. Mose 4, Vers 24 mit Matthäus 18, die Verse 21 und 22. Oder der Same der Nationen und der Same Israels. Die Menschheitslinie der Welt gegenüber der Menschheitslinie der Gemeinde. Und schließlich das Siegel des Antichristen einerseits und das Siegel Gottes andererseits. Der verheißene Erlöser kommt von menschlicher Seite ausdrücklich über den Samen der Frau, nicht des Mannes. Vergleichen Sie dazu 1. Mose 3, Vers 15 mit Galater 4, Vers 4. Schon hier wird die Jungfrauengeburt Jesu angekündigt. Nachdem die Menschen im Paradies versagt hatten, machte der Herr ihnen Röcke aus Fell, 1. Mose 3, Vers 21, und schlug mit ihnen einen neuen Weg ein, damit der Mensch nicht verloren gehen musste. Zeit der Selbstbestimmung, die Zeit des Gewissens. 1. Mose Kapitel 4 bis 7 beschreibt die Zeit von der Vertreibung aus dem Paradies bis zur Sintflut. Auch diese Heilszeit unterscheidet sich erheblich von jeder anderen. Sie ist besonders dadurch gekennzeichnet, dass sie keine neuen Vorschriften, Gebote oder Verbote enthielt. Gott gestand dem gefallenen Menschen eine relative Freiheit zu. Es ist die einzige Zeit in der Menschheitsgeschichte, in der die Menschen die Freiheit hatten, in relativer Selbstbestimmung zu tun und zu lassen, was sie wollten. Es gab kein ausgesprochenes Gebot Gottes, keine besonderen Anordnungen, keine weltliche Regierung zur Verordnung von Gesetzen und nicht einmal eine Todesstrafe. Sogar der Mord Kains an Abel wurde nicht mit dem Tod bestraft. Gott selbst machte ein Zeichen an Kain, so dass dieser bewahrt blieb. Davon lesen wir in 1. Mose 4, die Verse 14 und 15. Einzig das Gewissen und der darin wirkende Heilige Geist zeugten von Gut und Böse. In jener Zeit redete der Herr sehr wenig zu den Menschen, einmal nur zu Kain in 1. Mose 4, Vers 9 und dann zu Noah in 1. Mose 6, Vers 13. Der Mensch sollte in der ihm gegebenen Freiheit über die Sünde herrschen. 1. Mose 4, Vers 7 sowie 1. Mose 6, Vers 3 und Römer 2, Vers 15. Das Versagen des Menschen. Die Bibel zeigt in den Schilderungen über diese Zeit auf, dass der Mensch mit der Freiheit nicht umzugehen vermag. Vielmehr artet die Sünde umso mehr aus und das Gewissen wird unterdrückt. Die Zeit des Gewissens machte deutlich, wie sehr der Mensch von Satan, Sünde und Tod beherrscht wird. Denn wieder versagte der Mensch. Die Sünde entfaltete sich so grausam, dass es zum ersten Mord kam. Kain erschlug seinen Bruder Abel in 1. Mose 4, Vers 8. Dies war sozusagen der erste Religionskrieg. Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn. 1. Mose 4, Vers 16. Kains Abfall hatte eine von Gott losgelöste und eine vom Fürst dieser Welt und der Sünde beeinflusste Kultur, Wirtschaft, Industrie- und Musikszene zur Folge. Es kam zu viel Ehe, zum grenzenlosen Hochmut und Rachefeldzug. Denken wir an Lamech. Die Menschen gingen okkulte Verbindungen mit Dämonen ein. Ihre Bosheit stieg ins Unermessliche und die Erde wurde voller Gewalttat. 1. Mose 4, die Verse 16 bis 24, 1. Mose 6, die Verse 1 bis 7 und 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 11 bis 13. Die Folge dieser Abtrünnigkeit war die Sintflut. 1. Mose 6, Vers 8 bis 1. Mose 8, Vers 14. Gottes hervorleuchtende Gnade. Im Gegensatz zu Kain brachte Abel ein wahres Opfer dar. Daraufhin wurde er selbst zum Opfer, was ein prophetisches Bild für Jesu Leben und Tod ist. 1. Mose 4, Vers 10, Hebräer 12, Vers 24 und 1. Johannes 3, die Verse 11 bis 13. Und Seth, der anstelle von Abel geboren wurde, ist ein Hinweis auf den auferstandenen Christus. Wir lesen in 1. Mose 4, die Verse 25 und 26. Adam erkannte seine Frau nochmals. Sie gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil Kain ihn umgebracht hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren. Den nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Henoch, aus der Linie Seths stammend, lebte mit Gott und wurde am Ende seines Lebens entrückt. 1. Mose 5, Vers 24. Er kann als Bild der Gemeinde dienen, die aus Abel und Seth, das heißt aus Jesu Tod und Auferstehung hervorgeht und die vor dem Gericht entrückt wird. Vergleichen Sie dazu Römer 5, Vers 9 und 1. Thessalonicher 1, Vers 10 sowie 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Später befahl Gott, die Arche zur Rettung Noahs und seiner Familie zu bauen, was ein Bild für Israels zukünftige Rettung ist. Vergleichen Sie dazu 1. Mose 6, Vers 17 sowie Offenbarung 12, die Verse 15 bis 16. Er musste allerdings durch die Flut, wie Israel durch die Trübsal. Gott kündigte einen neuen Bund mit Noah an, in 1. Mose 6, Vers 18 und 1. Mose 9, Vers 9 und 12. Wir finden also gerade inmitten dieser sündigen Geschichte der Menschheit besonders viele Vorbilder für Jesu Tod und Auferstehung, für die Gemeinde und für Israel. Die Gemeinde ist auch in gewisser Weise älter als Israel, da sie doch vor Grundlegung der Welt erwählt worden ist. Epheser 1, Vers 4. Daher kann auch in Henoch zuerst prophetisch die Gemeinde und in Noah dann Israel gesehen werden. Nachdem der Mensch auch in dieser Zeit der Selbstbestimmung versagt hatte, schenkte der Herr über Noah eine neue Möglichkeit, damit der Mensch nicht endgültig verloren gehen musste.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den ersten Teil des zweiten Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.